Gut, der Predigtext für den heutigen Abend steht in Apostelgeschichte Kapitel 2 und ich lese die Verse vor. Ich glaube, die sind dann auch auf der Leinwand mitzulesen. Wenn seine Bibel dabei ist, kann es gerne aufschlagen. Apostelgeschichte 2 und Vers 36 bis 41. Das ist der Pfingstpredigt des Petrus und die endet dann mit diesem Satz: Das ganze Haus Israel wisse nun zuverlässig, dass Gott ihn, Christus, sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat, diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Als sie aber das hörten, drang es ihnen durchs Herz und sie sprachen zu Petrus und zu den anderen Aposteln: Was sollen wir tun, ihr Brüder? Petrus aber sprach zu ihnen: Tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. Und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern und allen, die in der Ferne sind, so viele der Herr, unser Gott, hinzurufen wird. Und mit vielen anderen Worten legte er Zeugnis ab und ermahnte sie und sagte: Lasst euch retten aus diesem verkehrten Geschlecht. Die nun sein Wort aufnahmen, ließen sich taufen, und es wurden an jenem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Soweit der Bibeltext für diese nächste Zeit. Als die Leute waren in Jerusalem zu diesem Fest, die Juden vor allem, als sie die Christen sahen, die ersten, mit dem Heiligen Geist erfüllt, in 18 verschiedenen Sprachen gesprochen, hatten sie zwei Fragen. Die erste Frage, als sie die sahen, zuerst glauben sie, die sind besoffen oder was, haben sie gesagt: Was mag das wohl sein? Was ist hier los? Wir verstehen das nicht. Das ist nicht normal. Und nachdem ihnen Petrus erklärt hat, er wollte ihnen nur erklären, dass sie nicht besoffen sind, haben sie dann gefragt: Was sollen wir jetzt tun? Das war die zweite Frage. Übrigens, diese zwei Fragen sollten auch hier aufkommen. Auch Leute, die hier wohnen, in diesem Ort, sollten sich heute fragen: Was mag das wohl sein? Wozu kommt dieser Leutehaufen da zusammen? Und vielleicht sitzen von denen ein paar herinnen und vielleicht fragst du dich am Ende, heute Abend: Und was soll ich jetzt tun? Auf die erste Frage, was soll das sein, erklärte ihnen Petrus Folgendes. Er erklärte ihnen nur, dass Jesus Christus von den Toten auferstanden ist, den sie gekreuzigt haben, dass er alle Vorhersagen erfüllt hat aus dem Alten Testament, kannst du in der Predigt lesen, und dass Gott ihn nun zum Herrn aller Herren gemacht hat. Das hat er ihnen erklärt. Und daraufhin fragten sie: Und was sollen wir jetzt tun? Es ist hochinteressant, nachdem Petrus ihnen von Jesus erzählt, dass er auferstanden ist und lebt und Herr ist, erkannten sie auf einmal, die Menschen, dass sie Sünder sind. Obwohl Petrus überhaupt nicht von Sünde redet. Petrus, und das ist mir wichtig, hat nicht versucht, den Menschen zu erklären, wie schlecht oder wie böse oder welche Sünder sie sind. Hat er nicht getan, in der ganzen Predigt nicht. Er hat nur Christus gepredigt. Aber als die Menschen verstanden, wer Christus ist, haben sie erkannt: Ich bin ein Sünder. Wenn man die Predigten in der Apostelgeschichte durchstudiert, erkennt man, dass die verschiedenen Prediger kaum Sünde predigten. Haben sie fast gar nicht gemacht. Sie haben nur Christus und ihn auferstanden gepredigt. Hier diese Predigt des Petrus an die Juden. In der Apostelgeschichte 8 predigt der Philippus an die Samariter. Und da lesen wir in Apostelgeschichte 8 und Vers 5, Philippus aber ging hinab in eine Stadt Samarias und predigte ihnen den Christus. Als Petrus zu den Römern kam, hat er ihnen von Christus erzählt, nicht, dass sie Sünder sind. Als Paulus am Marshügel in Athen predigte, hat er ihnen von Christus erzählt, nicht, dass sie Sünder sind. Sie haben nicht Sünde gepredigt, sondern Christus. Nun, was ist der Unterschied zwischen Jesus predigen und Sünde predigen? Ihr müsst euch das so vorstellen, ich weiß nicht, ob ihr schon mal Bogenschießen gemacht habt, so Bogenschießen, wisst ihr, was das ist, gell? Früher haben wir das einmal gemacht, im Abenteuerclub haben wir auch Bogenschießen gemacht, das ist ganz nett. Und angenommen, du stehst am Feld und du hast so einen Bogen und du spannst ihn, du fühlst die Spannkraft und es macht dir richtig Spaß, du merkst deine Muskeln und du schießt da in der Gegend herum und es macht dir einfach Spaß, Bogen zu schießen. Und du fühlst dich richtig gut dabei. Super fühlst du dich. Aber dann komme ich und stell dir eine Zielscheibe an einen Ort in der Wiese. Und jetzt versuchst du, die Zielscheibe zu treffen und du merkst, du triffst die nicht. Und auf einmal fühlst du dich unheimlich schlecht und sagst, was soll ich tun, damit ich Bogenschießen lerne? Sieh dir, ohne Zielscheibe fühlst du dich super. Alles gut. Mit Zielscheibe, es ändert sich nichts am Bogen, nichts am Pfeil, aber jetzt ist eine Zielscheibe da und du triffst sie nicht und du erkennst, ich bin ein schlechter Bogenschütze. Vorher hast du gedacht, du bist gut. Oder bei der Werbung manchmal, da kommt ein Mann rein mit einem weißen T-Shirt, so ähnlich wie das hier, gewaschen mit herkömmlichen Waschmitteln, aber du fühlst dich super, ich habe das weißeste T-Shirt, das es gibt und du fühlst dich gut. Und dann kommt ein Typ von der anderen Seite, der hat ein noch weißeres. Und jetzt schaust du da hin und denkst, das ist ja grau. Aber nur weil du siehst, wie weiß seins ist, stellst du fest, deins ist grau. Hätte ich dem Bogenschützen gesagt am Feld, du bist ein schlechter Bogenschütze, der hätte gesagt, du bist ein Idiot, ich schieße super, schau zu. Hätte ich dem mit dem Shirt gesagt, du, dein Shirt ist grau, hätte er gesagt, du bist ein Träumer, das ist weiß. Wie erkannte er, dass es grau ist? Indem du ihm ein wahrhaftig weißes darbringst. Und seht ihr, ich habe früher gedacht und ich habe das auch gepredigt, da habe ich auch meine Meinung geändert, haben wir heute Nachmittag besprochen. Christen müssen ihre Meinung ändern. Wenn Christen ihre Meinung nicht ändern, sind sie lebendig tot. Und darum ist es wichtig, das zu tun. Ich habe früher oft Sünde gepredigt, weil ich dachte, die Leute müssen erkennen, wie sündig sie sind und dann rufen sie nach einem Retter. Das war meine Logik, ist ja gar nicht schlecht, die Logik. Aber ich habe festgestellt, ich stoße die Leute vor den Kopf und sie wollen nichts mehr hören, weil ich sage ihnen nur, dass sie schlecht sind. Und dann wirst du angefeindet und dann denkst du, ich leide für Christus, dabei leidest du für deine Dummheit. So ging es mir. Weil wir sollen nicht Sünder predigen, sondern Christus. Seht ihr, wenn ein Hund mit einem trockenen Knochen rumläuft, versuch nicht, ihm den Knochen aus dem Mund zu reißen, leg ihm ein Kotelett hin, dann lässt er den Knochen fallen. Darum geht's. Und wenn ein Mensch ohne Christus lebt, zeig ihm, wie ein Leben mit Christus aussieht und er wird sein altes Leben verlassen. Das ist es, worum es geht. Wenn du einem Bettler, der jeden Tag vom Abfall lebt, ihm auf die Hände klopfst und sagst, hör auf, Abfall, das ist schlecht für dich, denkst du dich so, Idiot, ich lebe ja davon. Du musst den Bettler zum Buffet führen, dann lässt er den Abfall. Und darum geht es, Christus predigen. Das haben die Leute in der Apostelgeschichte gemacht. Und das hat sie dahin gebracht, wo sie fragten, was sollen wir jetzt tun? Nur wenn wir Menschen mit Christus konfrontieren, werden Menschen überführt. Denn wenn ein Mensch hört, wie gut, wie liebend Jesus ist, stellt er fest, wie lieblos er ist. Und dann fragt er, was soll ich tun? Jesus hat uns vorgelebt, wie Gott selbst ist, wie der Charakter Gottes ist, die Herrlichkeit Gottes, das ist sein Charakter. Und kurz vor seiner Kreuzigung wurde Jesus von den zwei höchsten Gerichten befragt, Beide Gerichte haben ihn als unschuldig befunden und dann verurteilt. Jesus stand vor dem Sanhedrin, dem höchsten jüdischen Gericht, und er stand vor Rom, dem höchsten weltlichen Gericht. In einer Sache waren sie sich einig. Dieser Mann ist ohne Sünde. Und einmal fragte Jesus sogar, wer von euch überführt mich einer einzigen Sünde? Und niemand konnte antworten. Und wenn du diesen Christus, diesen Jesus studierst, wenn du den Menschen bringst, dann erkennen sie, ich brauche Hilfe. Was soll ich tun? Das Leben Jesu widerspiegelt sich in einem Vers, den die meisten Menschen kennen, auch viele Nichtchristen. Jesus hat gesagt, alles nun, was ihr wollt, dass euch die Menschen tun sollen, das tut ihr auch ihnen. Wir haben es umgekehrt. Was du nicht willst, dass man dir tut, dass du auch nicht dem anderen tut und so weiter. Wir haben es negativ gemacht. Jesus sagt, was du willst, dass der andere dir tut, das du auch dem anderen. Wenn du dieses Wort ernst nimmst, stellst du fest, es steht nicht gut um mich. Weißt du warum? Ich will, dass Menschen freundlich zu mir sind. Aber ich selber bin nicht immer freundlich zu anderen. Ich ertappe mich sofort. Ich will, dass Menschen mein Anliegen verstehen. Aber ich verstehe sehr oft das Anliegen anderer Menschen nicht und will es manchmal gar nicht. Ich will, dass andere Menschen mich so akzeptieren, wie ich bin. Aber ich stelle fest, dass ich nicht alle anderen so akzeptiere, wie sie sind. Nimm dieses Wort Jesu ernst und du weißt auf der Stelle, dass du ein Sünder bist. Du brauchst nur auf Jesus schauen. Wir wissen nämlich erst, wie schlecht wir sind, wenn wir einmal versuchen, wirklich gut zu sein. Dann merken wir, es ist nicht gut bestellt. Und dann erkennen wir auch, nicht der ist ein Sünder, nicht du bist ein Sünder, sondern ich bin ein Sünder. Ich bin das Problem. Interessant, im Jesaja, das ist ein langes Buch, zu lang manchmal. Aber der Jesaja, ein Prophet, der hatte kein leichtes Leben, also den seinen Job möchte ich nicht. Aber in Kapitel 5 predigt Jesaja, musst du mal durchlesen, Jesaja Kapitel 5. Da predigt er, wehe euch, die ihr ungerecht Grundstücke verkauft, anhäuft. Wehe euch, die ihr euch vollsauft. Wehe euch, die ihr das Gute böse nennt und umgekehrt. Wehe euch. Im Kapitel 6 hat Jesaja eine Gottesbegegnung. Er sieht Gott am Thron, ihn selbst, er begegnet Gott. Und wisst ihr, was Jesaja dann sagt? Wehe mir. Ich bin ein Mann mit unreinen Lippen. Er erkannte, meine Predigt war eine Katastrophe. Ich habe nämlich nur über andere geredet. Jetzt erkenne ich, ich bin das Problem. Wehe mir, ich bin ein Mann mit unreinen Lippen. Es ist nicht unsere Aufgabe, Menschen zu sagen, wie schlecht sie sind. Es ist unsere Aufgabe, Menschen zu zeigen, wie gut Jesus ist. Das ist ein Verkündiger. Wir müssen auch nicht Menschen zu Jesus bringen, sondern wir müssen Jesus zu den Menschen bringen. Und dann tut jeder Mensch mit dem Herrn Jesus, wie er es tut. Das ist nicht unsere Verantwortung. Jetzt gehen wir zur Antwort des Petrus. Als diese Leute verstanden, wer Jesus ist, dass der, den sie gekreuzigt haben, der Herr ist und lebt, haben sie erkannt, wir sind schuldig, was sollen wir tun? Und darauf antwortet der Petrus, tut Buße, lasst euch taufen und empfangt den Heiligen Geist. Es ist wichtig, Menschen nur zu informieren, ist zu wenig. Wir müssen Menschen auch die Möglichkeit geben, darauf zu antworten. Information ohne Anwendung lässt den Menschen leer zurück und Anwendung ohne Information ist immer oberflächlich. Zum Beispiel, wenn du dir einen Computer kaufst, oder irgend so ein anderes Gerät, Wenn du nur informiert wirst, wie das funktioniert, du es aber nie anwendest, das ist frustrierend. Aber ich habe es umgekehrt erlebt. Ich wollte es anwenden, ohne mich zu informieren. Das ist auch frustrierend. Wir müssen informieren und dann müssen wir ihnen die Gelegenheit geben, es anzuwenden, auf die Einladung Gottes zu reagieren. Angenommen, ich hätte da ein Informationsblatt, wir teilen das aus, und da steht, das schönste Fest des Jahres in ganz Deutschland. Eine Info über Modeschau, Musikgruppen, Ehrengäste, Buffet und Tanzeinlagen. Und du fragst dann, das klingt ja gewaltig. Wo ist es und wie komme ich dahin? Und die Antwort, keine Ahnung. Es ist frustrierend. Und manchmal präsentieren wir Christus und geben Menschen keine Gelegenheit, ihnen auch zu helfen, es anzuwenden, Christ zu werden. Und das tut Petrus hier. Sie fragen, was sollen wir tun? Und Petrus sagt, tut Buße. Lasst euch taufen im Namen des Namen Jesu und empfangt den Heiligen Geist. Zwei Dinge. Wir müssen Buße tun, erstens. Zweitens, wir müssen etwas empfangen. Die zwei Dinge. Buße tun, umkehren und empfangen. Was heißt Buße tun? Das Buße tun, das ist ja so ein Wort, das verwendet ja kein Mensch mehr heute. Die Jungen schon gar nicht mehr. Ich glaube, die Alten auch nicht mehr. Ich bin ja auch schon so mittendrin. Außer in der, ich sage nie zu meinen Kindern, jetzt tu mal Buße. Der denkt sich, ich bin oder was. Wir haben heute andere Worte dafür. Also okay. Aber Buße tun ist ein gutes Wort. Das griechische Wort ist Metanoia. Und das heißt so viel wie, ich muss mein Denken ändern. Ich muss anders denken. Die beste Definition, das ist die ich immer brauche, über Buße, ist im Lukas Kapitel 7, Vers 29. Beste Definition über Buße, was es heißt. Das ganze Volk, Lukas 7, 29, das ganze Volk, das zuhörte, und die Zöllner waren immer extra, weil das waren besonders wilde, die Zöllner haben Gott Recht gegeben, indem sie sich mit der Taufe des Johannes taufen ließen. Wisst ihr, was Buße tun heißt? Ich gebe Gott Recht. Er hat Recht und ich habe Unrecht. Das heißt Buße tun, weil ein Mensch, der ohne Gott lebt, der sagt, Gott hat nicht Recht oder Gott gibt es gar nicht und ich habe Recht. Buße tun heißt zu sagen, na Moment, Gott, du hast Recht, ich habe Unrecht. Ich will auf dich hören, ich will mein Denken ändern. Ich ändere mein Denken über Gott, dass er Herr ist und nicht ich. Ich ändere mein Denken über mich selbst. Ich bin nicht der Superheld, ich bin ein Sünder, der Vergebung braucht. Ich benenne Sünde, so wie Gott es mir sagt. Aber nur nebenbei. Eins habe ich gelernt inzwischen, ob ich es immer tue, weiß ich, ja, glaube schon. Aber eins habe ich gelernt, diskutiere nie mit Jesus. Diskutiere mit jedem Menschen, völlig egal wer es ist. Aber diskutiere nicht mit Jesus. Du verlierst immer. Weil er hat immer Recht. Er sagt immer die Wahrheit. Und er ist der Retter. Ich bin in der Bergrettung. Gerade letzte Woche, bei mir haben so Dachstein-Südwände, die sind relativ hoch, so fast 1000 Meter senkrechte Wände. Gerade letzte Woche war wieder einer drinnen, haben wir rausgezogen. Und wenn der da drinnen hängt, wenn wir ihn drinnen lassen, ist er nächsten Tag tot. Ziemlich sicher. Und da kommen wir dann runter und bergen den aus seiner Not. Die einzige Alternative ist, dass er stirbt. Und wenn ich da runterkomme und ich komme hin und da sagt er zu mir, du, so wie du angezogen bist, ist eine Katastrophe. Setz den Helm ein bisschen besser auf und ein bisschen spät bist du auch dran. Ich glaube, ich würde das Messer nehmen, Seil abschneiden und wieder rauffahren. Weil mit dem Retter diskutiert man nicht. Man lässt sich retten. Ist der Punkt. Und Christus ist der Retter. Also erstens, tu Buße, ändere dein Denken. Gott hat Recht. Das ist es, was es bedeutet. Zweitens sagt Petrus dann, jeder von euch lasse sich taufen im Namen Jesu. Was heißt nun Taufe? In dem Fall ist das Zeichen aus die Wassertaufe. Ich nehme an, die meisten von euch haben eine Wassertaufe hinter euch, wie immer die ausgesehen hat, Kind oder Erwachsen. Aber nur ganz kurz, die Wassertaufe ist das äußere Symbol einer inneren Realität. Mit der Wassertaufe bezeugt ein Mensch nach außen das, was innen geschehen ist. Und wenn ein Mensch zu Jesus kommt, sein Denken ändert, Buße tut, empfängt er den Heiligen Geist. Christus wohnt in uns. Und bei der Wassertaufe bekenne ich nichts anderes als der alte Mensch taucht unter und der neue Mensch in Christus, der taucht wieder auf. Es gibt zwei große Missverständnisse über Wassertaufe. Ein Missverständnis ist, wenn Menschen die Realität mit dem Symbol ersetzen. Wenn wir die Wassertaufe zur Realität machen und glauben, dass wir dadurch gerettet sind, ob Kind oder Erwachsen, das ist ein großer Irrtum. Denn da, wo ich Realität mit einem Symbol ersetze, habe ich nur noch tote Religion und Rituale. Darum sagt sogar Luther, das Wasser tut's freilich nicht. Aber den zweiten Fehler, den wir machen können, ist, dass wir die Taufe so wichtig nehmen, dass wir sogar manchmal, man trifft ja verschiedene Christen so in meinem Job, andere Christen meiden, die nicht dasselbe Taufe haben wie ich. Dabei geht es meistens darum, ob Kinder- oder Erwachsenentaufe oder Glaubenstaufe, wie man das nennt. Die Frage ist die, ist Wassertaufe, ist das Wasser Realität oder Symbol? Wenn es Symbol ist, warum machen wir es dann so wichtig? Ist es nicht viel wichtiger, dass Christus in uns wohnt durch den Heiligen Geist, dass wir darauf Wert legen, dass wir mit dem Heiligen Geist getauft sind, dass wir Jesus kennen, dass die Frucht des Geistes zum Ausdruck kommt, wie Liebe, Freude, Friede, Freundlichkeit? Es gibt verschiedene Gruppen, die würden mich gerne als Sprecher einladen, aber das können sie nicht, weil ich als Kind getauft bin. Das ist auch okay, ich verstehe die auch. Aber wenn ich es tue, dann können mich halt andere nicht mehr einladen. Es ist völlig egal, was du tust. Darum, wichtig ist zu verstehen, ist es Symbol oder Realität. Und er sagt, wir sollen es äußerlich bekennen, was innerlich geschieht. Für die Theologen unter euch, ich bin ja keiner, bin nur so ein wilder Christ, aber... Ob du gegen oder für Kindertaufe bist, hat eigentlich damit zu tun, ob du ein Calvinist bist oder ein Armenier, freier Wille oder nicht. Weil wenn du ein Calvinist bist, da kannst du kein Problem haben, dann bekommst du das Versprechen vorher, dann wird es ja sowieso wahr. Und sonst hast du ein bisschen ein Problem, aber das nur nebenbei. Aber ich denke mir oft, wenn du es nicht verstanden hast, mach gar nichts, hast nichts versäumt. Ich denke mir oft, es ist ähnlich wie bei der Eheschließung. Wenn ich die Ehe schließe, dann lege ich meiner Frau den Ehering an und das ist etwas ganz Besonderes. Das ist nicht so eine Kleinigkeit. Das ist etwas, den Moment, den haben wir fotografiert und den erinnern wir uns. Und den Ehering kann man sehen wie die Wassertaufe. Das ist das äußere Symbol einer inneren Realität. Es wird äußerlich sichtbar, was wir innerlich bezeugen vor Menschen und vor Gott, dass wir zusammengehören. Und so kann man es ungefähr sehen, nur weil es hier steht. Sonst würde ich es gar nicht erwähnen. Und dann sagt er noch, habe jetzt eine Seite überblättert. Ah, na, passt. Ah, gehen wir nochmal zurück. Apostelgeschichte. Was sagt denn noch der Petrus? Jetzt habe ich es vergessen. Er sagt, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünde. Und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Und dann steht noch, denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern und allen, die in der Ferne sind, so viele der Herr, unser Herr, hinzurufen wird. Und mit vielen anderen Worten legte er Zeugnis ab und ermahnte sie und sagte, lasst euch retten aus diesem verkehrten Geschlecht. Und es ging hier auch um Sündenvergebung. In Vers 38 lesen wir: Lasst euch taufen zur Vergebung eurer Sünden. Wir haben ein Gewissen und das Gewissen sagt uns, dass wir Sünder sind. Es kann sein, dass ein Mensch sein Gewissen unterdrückt, dass dein Gewissen abgestumpft ist. Das können wir tun, aber es ist da. Und wenn wir von Christus hören, wird unser Gewissen geschärft und wir erkennen uns, dass wir schuldig sind. Und wisst ihr, was das Schöne ist? Heute ist es ja das Problem, es ist politisch nicht korrekt, jemand Schuldgefühle zu geben. Schuldgefühle geben übrigens ist etwas sehr Gemeines. Das tun oft Ehepaare. Das ist unheimlich gemein. Aber, ich habe es heute Nachmittag auch gesagt, manchmal sagen meine Schüler, wenn ich mit ihnen ein Gespräch habe, sagen sie, ja, du gibst mir ja Schuldgefühle. Und ich sage, ja, weißt du warum? Weil du schuldig bist. Wenn wir schuldig sind, geht es nicht um ein Schuldgefühl, sondern ich bin schuldig. Und wenn ich schuldig bin, dann brauche ich Vergebung. Ein Schuldgefühl kannst du nicht vergeben. Aber Schuld muss vergeben werden. Und das Schöne bei Gott ist, wenn er uns überführt, wenn wir Christus sehen und dann erkennen, ich bin ein Sünder, ich bin schuldig, dann tut er es nie, um uns niederzumachen, um uns schlecht zu machen, um uns zu verdammen, nie. Er tut es nur, damit er uns befreien kann davon, damit er uns reinigen kann. Im Newsweek Magazine, da ist, war ein Artikel von Psychologen, die haben gesagt, bei 90% von Menschen, die durchdrehen, verrückt werden, liegt die Wurzel des Problems in nicht aufgearbeiteter Schuld und die Verweigerung, Vergebung anzunehmen. Und im selben Artikel stand, der Leiter einer psychiatrischen Klinik sagte, wenn meine Patienten Vergebung geben und annehmen würden, könnten 80% nach Hause gehen. Seht ihr, Gott weiß, wie wir funktionieren. Und darum brauchen wir Vergebung. Lasst euch taufen zur Vergebung eurer Sünden, sagt Petrus hier. Viele Menschen leben so, damit sie geliebt werden. In Christus können wir leben, weil wir geliebt sind. Leb nie so, damit Christus sich liebt. Er liebt dich. Leb als einer, der weiß, ich bin geliebt. Ich habe Vergebung. Es ist alles sauber. So sollten wir leben. Das sind gesunde Menschen. Und das gibt uns so einen Mut zum Leben. Diese Freiheit, die findest du aber nur in Christus. Es gibt sonst nirgends Vergebung. Und dann noch ein letztes. Dann bin ich fertig. Für heute zumindest. Dann sagt er noch, und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Das heißt, der Heilige Geist, der Geist Gottes selbst, kommt in uns Menschen hinein. Und die Bibel nennt es in Christus oder en Christo. Ich habe eine Studie von einem deutschen Theologen, darum weiß ich, dass es stimmt, hat seine Doktorarbeit gemacht darüber. Diese zwei Worte, en Christo, in Christus, kommen genau 196 Mal in der Bibel vor. In dem Neuen Testament. Paulus, Petrus, Johannes. Wir sind in Christus drinnen und er ist in uns. Ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Das heißt, jemand wohnt in mir. Jesus hat gesagt, ich werde kommen und Wohnung in euch machen. Ich werde in euch wohnen durch den Heiligen Geist. Und darum bist du nie mehr allein. Darum auch beim Beten. Manchmal sagen ja Leute, mein Gebet geht nur bis zur Decke oder bis zur Wand. Ich verstehe, was sie meinen. Aber ich sage ihnen, kein Problem. Jesus ist unter der Decke. Du brauchst nirgends hin. Er wohnt da drinnen. Wo willst du hin mit deinem Gebet? Du brauchst dich nicht konzentrieren, um wohin zu kommen. Er ist da.
Er geht immer mit dir. Ich werde dich nie verlassen, sagt Jesus. Das ist Evangelium. Das ist der Christus, von dem wir reden. Und seht ihr, Buße tun, zu Christus umkehren, das ist ja nur die eine Hälfte der Geschichte. Wir sind nicht geschaffen, um Buße zu tun. Wozu tun wir Buße? Um zurückzukehren zu Jesus und Gemeinschaft mit ihm zu haben. Nur, damit man es versteht vielleicht, angenommen, ich fahre mit dem Zug von hier nach Salzburg und ich treffe dort meine Frau, die Hannelore, und ich steige in den Zug und dann steige ich aber in den Zug, der nach Hannover geht. So viel weiß ich, das ist nördlich. Glaube, gell? Und ich sitze im Zug nach Hannover und freue mich, die Hannelore zu sehen, und dann kommt der Schaffner und schaut meine Fahrkarte und sagt, Freund, das schaut nicht gut aus. Sag ich, wieso nicht? Ja, du fährst in die falsche Richtung. Was muss ich jetzt tun? Ich muss Buße tun. Ich muss mein Denken ändern. Ich fahre in die falsche Richtung, ich muss umkehren und ich muss in die andere Richtung fahren. Das heißt umkehren. Aber das ist nicht das Ziel. Das Ziel ist, dass ich die Hannelore in Salzburg treffe, sie umarme und Gemeinschaft mit ihr habe. Das ist das Ziel von Buße. Das Ziel der Umkehr eines Menschen ist nicht die Umkehr, sondern die Gemeinschaft mit Jesus, damit wir mit ihm gemeinsam leben. Empfanget die Gabe des Heiligen Geistes, Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. So sagt es das Neue Testament. Und im 1. Korinther 1, Vers 9 lesen wir, Gott ist treu, durch den ihr berufen worden seid, in die Gemeinschaft seines Sohnes, Jesus Christus, unseres Herrn. Ich weiß genau, wozu du berufen bist. Mich fragen oft Menschen, sagen sie, Hans-Peter, hilf mir ein bisschen, wozu bin ich berufen? Sag ich, das ist nicht kompliziert. Ja, sagen sie, echt? Ja, genau, überhaupt nicht. Du bist berufen, um in der Gemeinschaft mit Jesus Christus zu leben. Das ist deine Berufung. Ob du damit diese Berufung Taxifahrer oder Doktor oder Prediger oder Busfahrer wirst, ist völlig egal. Die Berufung ist, in der Gemeinschaft mit Jesus Christus zu leben. Das ist unsere Berufung. Was wir dann tatsächlich tun, ist ziemlich irrelevant oder nicht von erster Wichtigkeit, sondern höchstens von zweiter. Ich will jetzt noch beten zusammen, aber bevor ich das tue, es kann gut sein, dass jemand hier erinnern ist heute Abend, der Jesus noch nicht kennt. Das kann gut sein. Und vielleicht hat Gott zu dir geredet. Ich weiß es nicht, aber du weißt es. Und wenn es so ist, dann möchte ich dich ermutigen, jetzt mit mir das Gebet zu sprechen. Kehre um. Tue Buße. Sag, Herr, ich habe bis heute so gelebt, als ob du nicht sehr wichtig wärst. Ich ändere meine Meinung. Ich möchte ab heute mit dir leben. Ich bekenne dir, dass ich dich kaum geachtet habe. Vergib mir. Und ich möchte, dass du in mein Leben kommst, von heute bis in alle Ewigkeit. Freunde, es ist nicht kompliziert. Es ist ganz einfach. Und doch ist es das Gewaltigste, was es in diesem Leben gibt. Die Eheringe zu überreichen, formal da, nicht kompliziert. Aber was es beinhaltet, ist sehr ausschlaggebend für dein Leben. So ist es, wenn du dein Leben Christus gibst. Nicht kompliziert, aber es ändert deine Ewigkeit und dein Leben hier und jetzt. Wer immer das will, sprich es in deinem Herzen mit. Und eins möchte ich dich bitten, wenn du es tust, rede mit einem Menschen heute Abend darüber. Irgendwen, kannst du auch mit mir reden, aber mit irgendjemand, mit einem Menschen, rede darüber. Ich bete noch. Lieber Vater, wir möchten dir von Herzen Dank sagen, dass du deinen Sohn Jesus Christus gesandt hast, dass du ihn für uns gegeben hast. Danke, Herr Jesus, dass du, der Gottessohn, zum Menschensohn wurdest, damit ich, ein Menschensohn, zum Gottessohn werden kann. Danke, dass du die Schuld getragen hast, die eigentlich mich treffen müsste, die ich trage, und dass du dafür bezahlt hast. Danke, Herr Jesus, dass du auferstanden bist und heute lebst. Dass du jetzt hier bist, dich beste Gesundheit erfreust und dass du gerne mit uns leben möchtest. So, Herr Jesus, ich kehre zu dir um und ich bekenne dir, dass ich bis heute kaum nach dir gefragt habe. Aber ich erkenne, du bist der Herr aller Herren und bei dir möchte ich sein. Ich bitte um Vergebung für meine Gleichgültigkeit und ich bitte dich, dass du jetzt in mein Leben kommst, durch die Kraft des Heiligen Geistes, dass du kommst, um in mir zu wohnen und ich in dieser Gemeinschaft mit dir von heute an leben darf. Danke, Herr Jesus, für dein gutes Wort und dass du die Wahrheit bist. Du bist kein Lügner. Alles, was du sagst und bist, ist wahr. Und darum, Herr Jesus, will ich, dass du mein Leben bist. Danke, Vater, für diese Gemeinschaft hier und jetzt mit anderen Christen, mit anderen Menschen. Danke, Herr, für diesen Ort, den du so viele Jahre bereits gebraucht hast, zum Segen für viele. Mögest du die Mitarbeiter hier segnen und noch zum Segen setzen für Tausende und Abertausende von Menschen in den kommenden Jahren. Aber am meisten danke ich dir für dich. Amen.